So, das waren die Vorbemerkungen. Und jetzt lesen wir den Text, aber nicht den aus Apostelgeschichte 9, sondern aus Apostelgeschichte 24 in verteilten Rollen. Denn da erzählt Paulus selber, was er erlebt hat und wie er das erlebt hat.
Agrippa sagte dann zu Paulus, du hast jetzt die Erlaubnis dafür, dich selbst zu sprechen. Da streckte Paulus seine Hand aus und begann seine Verteidigungsrede.
Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute von dir meine Verteidigung vorbringen kann und in Bezug auf alle Punkte, wegen derer ich von den Juden angeklagt werde. Und das umso mehr, weil du alle Gebräuche und Streitfragen genau kennst, die es unter den Juden gibt. Deshalb bitte ich dich, mich voller Geduld anzuhören. Alle Juden wissen genau, wie ich von meiner Jugend an gelebt habe, nämlich mitten unter meinem Volk in Jerusalem. Sie haben mich von Anfang an so kennengelernt, wenn sie es nur bestätigen wollten, dass ich gemäß der strengsten Partei unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht aufgrund meiner Hoffnung auf die Zusage, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Das zu erlangen, hofft unser gesamtes Volk, alle 12 Stämme, und dient deshalb Gott ohne Unterlass, Tag und Nacht. Und genau deswegen und genau wegen dieser Hoffnung werde ich von den Juden angeklagt, o König. Doch warum wird es als unglaublich angesehen, dass Gott die Toten wieder auferweckt? Ich war damals selbst der Meinung, dass ich mit aller Kraft gegen den Namen von Jesus, den Mann von Nazareth, kämpfen müsste. Das habe ich auch in Jerusalem getan und habe viele der Menschen, die zu Gott gehörten, ins Gefängnis gebracht, als ich von den obersten Priestern die Vollmacht dazu bekommen hatte. Und als sie umgebracht wurden, habe ich auch zugestimmt. Ich bin von Synagoge zu Synagoge gezogen und habe sie unter Folter gezwungen, Jesus abzuschwören. Ich war völlig außer mir vor Wut über sie und verfolgte sie sogar bis in die Städte im Ausland. Dabei reiste ich auch nach Damaskus, ausgestattet mit Vollmachtschreiben und der Erlaubnis von den oberen Priestern. Da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, ein Licht vom Himmel. Es schien heller als die Sonne und umstrahlte mich und meine Reisebegleiter. Als wir alle auf den Boden gefallen waren, hörte ich eine Stimme, die zu mir in hebräischer Sprache sagte:
Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir sehr schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen.
Da fragte ich: Wer bist du, Herr? Da sagte der Herr:
Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn genau dazu bin ich dir erschienen, um dir deine Bestimmung zu zeigen. Du sollst mir dienen und öffentlich bezeugen, was du siehst und was ich dir noch zeigen werde. Ich werde dich aus dem jüdischen Volk herausheben und aus den Nationen, zu denen ich dich sende. Du sollst den Menschen ihre Augen öffnen, damit sie sich abwenden von der Finsternis und hinwenden zum Licht, weg von dem Machtbereich des Satans, hin zu Gott. So können sie die Vergebung ihrer Sünden finden und Anteil bekommen an dem ewigen Erbe, zusammen mit all denen, die sich von mir ganz heiligen lassen, im Vertrauen auf mich.
Weil das so ist, König Agrippa, war ich der Erscheinung, die vom Himmel herstammte, nicht ungehorsam, sondern ich habe zuerst den Mitgliedern meines Volkes in Damaskus und dann in Jerusalem und in der gesamten Gegend von Judäa und danach auch im nichtjüdischen Völkern öffentlich die Botschaft gebracht, dass sie umkehren und sich zu Gott hinwenden können. Dabei sollen sie durch ihre Taten zeigen, dass ihre Lebensveränderung echt ist.
Jetzt haben wir den Bericht aus dem Mund von Paulus gehört, mit dem er sich verteidigt. Er wird nämlich angeklagt. Er soll einen Aufruhr gestartet haben. Der Text, den wir jetzt miteinander betrachten, ist in Apostelgeschichte 9. Da lese ich vor. Saulus wütete immer noch gegen die Nachfolger von Jesus, dem Herrn, und drohte damit, sie umzubringen. Deshalb ging er zum obersten Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus. Darin sollte stehen, dass er, wenn er dort irgendwelche Leute finden sollte, die Anhänger des Weges von Jesus waren, seien es Männer oder Frauen, er sie festnehmen und in Ketten nach Jerusalem schleppen dürfte. Mein erster Punkt: Wenn der Eifer blind macht. Wir denken immer, Paulus wurde blind, als er dem Licht begegnet ist, aber eigentlich ist er schon blind, innerlich blind für das Wirken Gottes. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei. Und da hat er irgendwas erlebt, was ihn radikalisiert hat, würde man vielleicht heute sagen. Er hat miterlebt, wie Stephanus gestorben ist und im Sterben davon spricht, dass er Jesus an der rechten Seite des Vaters sitzen sieht, dass der Himmel offen ist. Und das passte überhaupt nicht in seine Theologie, in das, was er bis dahin gelernt hat, was seine Kultur ihm beigebracht hat, was sein Lehrer Gamaliel ihm beigebracht hat, was er in der Tora, in den Schriften gelernt hat. Es passte nicht zusammen, was Stephanus sagt, was die Christen sagen und was er glaubt. Er wendet sich gegen die Christen. Es wird nirgendwo berichtet, dass er mit den Christen geredet hat, bevor er sie verfolgt. Ich glaube, das hat ihm schon gereicht, was er da gesehen und gehört hat, dass sie sich ausbreiten, dass sie diese in seinen Augen Irrlehre jetzt überall hinbringen und die Juden durcheinander bringen, an wen sie jetzt eigentlich glauben sollen. Und aus der Absicht wird dann die Vernichtung. Er will Gottes Ehre retten. Er will, dass sein Volk, das jüdische Volk, bei der richtigen Lehre bleibt. Bei dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Er holt sich die Genehmigung der Hohenpriester, lässt sich rechtlich und vielleicht auch geistlich damit sanktionieren, bestätigen, absegnen. Und kurz vor Damaskus will er das umsetzen. Er will Männer und Frauen gefangen nehmen, verurteilen. An anderer Stelle steht auch, dass er sie unter Folter gezwungen hat, sich von Jesus abzuwenden. Was sie aber nicht getan haben. Männer und Frauen, das macht mich immer stutzig, weil eigentlich denkt man ja in manchen Gemeinden, ich war jetzt gerade auf dem Spring Festival und habe da Seminare gemacht über die Rolle der Frau in der Gemeinde. Und da merke ich immer, auf was für einer Insel wir hier im Christustreff leben, dass hier Frauen predigen und leiten dürfen. Das ist noch längst nicht selbstverständlich. Und viele haben sehr darunter gelitten, dass sie nicht moderieren dürfen im Gottesdienst, weil dann müssten sie ja Männer anleiten, dass sie nicht beten dürfen im Gottesdienst, dass sie nicht predigen dürfen, nicht Kinderstunde machen dürfen, teilweise sogar, weil da ja Jungs bei sind. Also das gibt's alles noch. Ich denke immer, das stirbt aus, aber es stirbt nicht aus. Und manche erzählen, dass die älteren Leute daran festhalten, aber auch die ganz Jungen. Auch ein interessantes Phänomen. Hier, Paulus nimmt auch die Frauen gefangen, weil er weiß, Männer und Frauen in gleicher Weise verbreiten dieses Evangelium. Sie lassen sich beide nicht davon abhalten, von dem zu reden, was sie mit Jesus erlebt haben. Er ist blind vor Hass, wenn der Eifer blind macht. Aus religiösem Eifer wird Fanatismus. Und das erleben wir auch in unseren Tagen. Dass aus religiösem Eifer Einsatz für den eigenen Glauben ein fanatischer Glaube wird, der das Menschenleben nicht mehr wertschätzt und achtet. Alles wird auf den Feind, auf den vermeintlichen Feind projiziert, was man ablehnt. Und der Mensch ist dann nicht mehr ein Mensch, sondern er ist nur noch das Objekt des Hasses. Der, den man vernichten muss, damit meine gute Sache weitergeht. Eine extreme Position. In seinem eigenen System, in dem System von Saulus, in seinem Glauben, ist es eine gute Absicht. Aber es wird extrem, er greift zu extremen Mitteln. Aus der Ideologie, aus der Religion wird Verfolgung, Hass und Ablehnung. Als ich gestern zum ersten Mal nach dem Farbangriff hier ins Christhaus ging, habe ich mich gewundert, wie massiv dieser Angriff ist. Wir haben den in Leipzig auch erlebt. Das war also nicht nur ein Angriff auf den Christustreff, dass hier mit Farbe alles besprüht wurde, sondern in Leipzig wurden auch zwei Kirchen gleichzeitig besprüht. Eigentlich meiner Meinung nach, das ist meine Einschätzung, damit man in die Zeitung kommt und in der Zeitung schlecht über den anderen reden kann, weil das ist ja dann passiert. Sie konnten dann ihre Anklagen gegen uns in die Zeitung bringen auf diese etwas merkwürdige Art und Weise. Das Gespräch mit uns wird nicht gesucht, obwohl wir es immer wieder anbieten. Man will an seiner Position festhalten. So sehe ich das auch hier bei Saulus. Er hält an dem fest, was er für richtig hat, und seine Methoden werden immer brutaler. Das ideologische oder das religiöse System, das sich gegen Menschen wendet, ist kein System, das von dem liebenden Gott stammt, an den wir glauben als Christen. Denn Gott kann nicht gegen Menschen sein. Er kann gegen Ideologien sein, er kann die Wahrheit aussprechen und damit zeigen, was nicht wahr ist. Aber er kämpft nicht gegen Menschen und wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das steht ja auch im Epheser, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, die sich gegen Jesus stellen. Und das tun wir im Gebet. Das tun wir nicht mit Waffen und das tun wir nicht mit Aktionen, sondern indem wir beten. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Begegnung mit Politikern in Marburg von der Evangelischen Allianz aus. Habe ich vielleicht schon mal erzählt. Und da sagte eine Politikerin, machen Sie das immer noch, dieses Gebet für die islamische Welt? Und dann sagte unser erster Vorsitzender damals, ja, das machen wir. Und da sagte sie, das finde ich ja gar nicht gut. Das ist ja Einflussnahme. Da habe ich gesagt, ja, die hat's verstanden. Das Gebet etwas bewirkt. Und er setzte dann noch eins drauf, unser erster Vorsitzender damals, und sagte, ja, wir beten ja auch für die Politiker. Und da sagte sie, das verbitte ich mir. Man kann das verstehen, wenn man weiß, dass da eine Macht hintersteht, hinter Gebet. Das wissen die manchmal vielleicht besser als wir, die wir so selbstverständlich beten, vorm Schlafen gehen, morgens beim Aufwachen, beim Bibellesen beten wir. Oder wenn wir unterwegs sind oder wenn wir einen Parkplatz suchen. Ne? Oder Marburg ja besonders beliebt oder was weiß ich. Also wir beten ja immer wieder. Aber dass das so viel bewirken kann, das ist uns oft gar nicht bewusst. Ich bin sicher, dass die Christen, auch die in Damaskus, die wussten, der Paulus kommt hier wutschnaubend irgendwann an und irgendwann wird er unsere Stadtgrenze überschreiten und dann sind wir dran. Ich bin sicher, dass die für ihn gebetet haben. Nicht gegen ihn, für ihn. Das ist der Unterschied. Wir sind nicht gegen Menschen, wir sind für Menschen. Und deshalb beten wir auch für unsere Feinde, die uns zu Feinden erklärt haben, die nicht unsere Feinde sind, aber die uns zu Feinden erklärt haben. Gebet ist eine große Macht. Und Gebet erhört Gott. Und das sehen wir. Der mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war, wenn der Eifer blind macht. Der zweite Punkt, wenn die Wahrheit sichtbar wird. Auf seinem Weg dorthin kam er in die Nähe von Damaskus. Urplötzlich blitzte es um ihn herum ein Licht vom Himmel. Da fiel er zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, wer bist du denn, Herr? Und der sagte, ich selbst bin es, Jesus, der, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt hinein. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Jesus redet zu Saulus. Er kennt ihn und er liebt ihn, obwohl er der Verfolger seiner geliebten Gemeinde ist. Und Jesus ist auch für Saulus gestorben. Und Jesus ist auch für die gestorben, die gegen uns sind. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Auch für die Fanatiker in dieser Welt, auch für die ideologisch Verblendeten in dieser Welt, auch für die Menschen, die gleichgültig sind. Und die sind ja manchmal sehr viel schwerer zu erreichen als die, die gegen etwas sind, weil die schon etwas erkannt haben, dass da nämlich was dahinter ist. Urplötzlich tritt Jesus in das Leben von Saulus. Jesus, das Licht der Welt, erscheint als ein Licht. Und das hat sicher damit zu tun, dass Paulus später in seinem Leben das Licht bis zu den Heiden bringen wird. Dieser Gedanke, dass ihn ein Licht erfasst, hat damit zu tun, was später seine Beauftragung sein wird, nämlich Licht zu bringen, Erkenntnis zu bringen. Und Jesus als das Licht der Welt, das erinnert mich auch an die Begegnung von Mose mit Gott auf dem Berg, als er die 10 Gebote empfing. Das Volk Israel hatte gesagt, du Mose, wir können Gott nicht, wir halten die Gegenwart gar nicht aus. Das ist zu viel für uns, wir gehen kaputt daran. Geh du hin, rede du mit Gott. Und das hat er gemacht und im Licht Gottes hat sich sein Angesicht so sehr verändert, dass er sein Gesicht verhüllen musste, weil auch das das Volk gar nicht aushalten konnte. Also dieses Licht, von dem auch Menschen erzählen, die so Nahtoderlebnisse haben, dieses Licht des Lebens, begegnet hier dem Saulus. Und er spricht seine eigene Sprache mit ihm, Hebräisch. Er knüpft an den alten Bund, würde ich jetzt sagen, interpretieren. Er zeigt dem Saulus, ich bin der, der in den alten Schriften zu dir geredet hat. Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern. Warum verfolgst du mich? Und er sagt das an anderer Stelle auch, wer euch hört, der hört mich. Oder er sagt auch, wundert euch nicht, wenn die Menschen euch hassen, denn sie hassen eigentlich mich. Das heißt, der Überbringer der Botschaft ist gar nicht so wichtig. Der Angriff richtet sich gegen Jesus selbst. Deshalb lasst uns nicht beleidigt sein oder ängstlich oder gefrustet, wenn wir angegriffen werden. Weil der Angriff richtet sich nicht gegen uns als Persönlichkeit, als Person, sondern gegen Jesus. Wir werden manchmal angegriffen, weil wir in unserer Persönlichkeit oder Person Schwierigkeiten haben oder nicht so sind, wie wir sein könnten oder sollten. Dann ist der Angriff vielleicht auch zu Recht, wenn wir versagen. Aber wenn uns Menschen angreifen wegen unserem Glauben, dann geht es nicht um uns, sondern um den, an den wir glauben. Dann geht es um Jesus. Dass man seine Autorität nicht akzeptieren will. Dass man nicht sehen will, was er getan hat. Dass man vernichten will, was die Welt auf den Kopf stellt. Jesus übernimmt die Leitung. Warum verfolgst du mich? Und das ist ein Trost für Christen, die verfolgt werden. Dass sie wissen, Jesus ist bei mir. Jesus identifiziert sich mit mir. Dieses Beispiel ist schon mehrmals erzählt worden, dass die ägyptischen 21 Männer, die auf dem Weg nach Hause waren, hingerichtet wurden. Und ihr letztes Wort war Jesus. Jesus. Wir haben gestern jemanden getauft, der aus dem Islam zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und er hat sich einen ganz interessanten Bibelvers ausgesucht für die Taufe, wo wir gar nicht drauf kommen würden. Ich weiß nicht, ob das euer Lieblingsvers wäre. Aber er hat sich ausgesucht, sie hassen euch, weil sie mich hassen. Diesen Vers. Wundert euch nicht. Da habe ich gedacht, was für ein Vers. Aber er weiß, worum es geht. Weil er ist schon geflohen, weil er sich für Christsein interessiert hat. Und dann gesagt wurde, wenn du weitermachst, werden wir dich umbringen. Und dann ist er geflohen und ist jetzt hier und hat sich jetzt taufen lassen. Glaubt jetzt an Jesus. War eine sehr schöne, ganz kleine Feier, aber sehr schön. Weil jemand wirklich sein Leben so ganz Jesus hingibt und sagt, mit allen Konsequenzen. So auch bei Saulus. Wer bist du denn, Herr? Ich selbst bin es, Jesus, der, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt hinein. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Denn sie hörten wohl die Stimme, aber sie konnten niemanden sehen. Da richtete Saulus sich vom Boden auf. Als er seine Augen wieder öffnete, sah er nichts mehr. So nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn in die Stadt Damaskus hinein. 3 Tage lang sah er nichts und aß und trank nichts in dieser Zeit. Wenn die Wahrheit sichtbar wird, dann entdecken wir unsere blinden Flecken. Dann sehen wir, auf welchem Auge wir blind waren, wie die Wirklichkeit ist. Wenn wir die Wirklichkeit Gottes einbeziehen in unser Denken und Handeln, haben wir einen anderen Blick auf die Dinge. Und das braucht Zeit. Das muss wachsen können. Das kommt nicht von heute auf morgen, sondern auch Saulus hat später viel gelernt von denen, die schon länger Christen waren, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, die Jünger. Er hat mit ihnen geredet. Er hat sich nochmal 3 Jahre zurückgezogen in die Gegend von Damaskus und hat da nochmal intensiv gelernt und seinen eigenen Glauben korrigiert und überdacht anhand der Schrift und hat festgestellt, das, was ich vorher geglaubt habe, erscheint in dem Licht von Jesus in einem ganz anderen Zusammenhang und macht ganz anders nochmal Sinn. Die Verheißungen im Alten Testament beziehen sich auf Jesus. Jesus ist der Messias. Und weil er das so durchdacht hat, theologisch auch durchdacht hat, kann er das auch den Juden erzählen und erklären und reist von Synagoge zu Synagoge und erklärt zuerst den Juden, dann aber auch den Heiden, was er erkannt hat, wer Jesus wirklich ist. Die Wahrheit wird sichtbar im Leben von Saulus. Und sofort kommt er in Schwierigkeiten. Da kommen wir später zu. Drittens, wenn der Feind zum Bruder wird. wenn der Feind zum Bruder wird. Wir haben ja oft im Nordsudan Zeit verbracht, monatelang. Und in Gottesdiensten geschah es immer wieder, dass Leute in die Kirche kamen, wo man nicht wusste, ist das jetzt ein Spitzel von der Geheimpolizei oder ist das jemand, der sich für den Glauben interessiert? Und ihr glaubt gar nicht, wenn man da so existenziell dran hängt, werde ich ausgewiesen, darf ich nochmal wiederkommen, wird mir hier alles genommen, muss ich über Nacht das Land verlassen, dann sieht man das mit anderen Augen. Die Gemeinde war erst einmal sehr skeptisch und so auch Hananias, von dem wir jetzt hören. Dort in Damaskus lebte ein Jesus-Nachfolger namens Hananias. Jesus, der Herr, sagte zu ihm in einer Vision, Hananias. Der antwortete, hier bin ich, Herr. Da sagte der Herr zu ihm, steh auf, geh in die Straße, die den Namen Geradestraße trägt und erkundige dich im Haus von Judas nach einem Mann namens Saulus, der aus der Stadt Tarsus stammt. Und ich denke, spätestens bei dem Namen Saulus wackelten dem Hananias die Knie oder kam der Schweißausbruch. Also ich gehe überall hin, Herr, aber zum Saulus. Hast du dir das gut überlegt? Wahrscheinlich komme ich nicht zurück. Gott redet weiter, denn es ist so, er betet und hat in einer Vision einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der zu ihm in das Zimmer kam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen kann. Bösartig könnte man sagen, die Falle schnappt zu. Denn jetzt weiß Hananias, der Saulus weiß ja schon, dass er kommt. Ist ja schon alles abgemacht. Der weiß sogar den Namen. Also kann er ihn später mal zur Rechenschaft ziehen. Hananias, warum bist du nicht gekommen, als Gott dich geschickt hat? Also irgendwie muss der Hananias jetzt reagieren. Und wozu entscheidet er sich? Mich hat das erinnert, als ich mal in der Küche stand, schon viele Jahre liegt das zurück, war am Kochen. Und da kam ein Anruf und in dem Moment, wo das Telefon klingelte, wusste ich, die fragen dich jetzt, ob du bei einer Evangelisation sprichst und du musst Ja sagen. Eigentlich war ich am Kartoffelschälen. Und ich habe das noch nie vorher gemacht und ich wusste auch nicht, wie komme ich auf diesen Gedanken jetzt? Und ich nahm den Hörer ab und da war jemand aus Gladenbach dran und sagte, wir machen hier gerade eine Evangelisation. Da habe ich mich schon mal hingesetzt. Und unser Prediger ist krank geworden, der liegt im Krankenhaus. Und wir wollten Sie fragen, oder Ihren Mann. Puh. Aber eigentlich Sie, ob Sie nicht kommen können und predigen können, einen Abend. Und ich musste Ja sagen, weil Gott das schon vorbereitet hatte, weil ich schon vorbereitet war. Und so kommt mir das hier vor mit dem Hananias, dass ich dann später mal irgendwann pro Christ machen würde. Das war ja in undenkbarer Ferne. Aber der kleine Schritt des Gehorsams hat viel bewegt. Hier Hananias, der kleine Schritt des Gehorsams hat viel bewegt. Denn wenn Hananias diesen Schritt nicht gegangen wäre, wissen wir nicht, was aus Saulus geworden wäre. Wissen wir nicht, ob das Evangelium bis zu uns gekommen wäre. Sicher, irgendwie, durch irgendwen, weil Gott ja andere Wege auch hat. Aber Hananias gehorcht. Hananias antwortete, Herr, ich habe schon von vielen Leuten etwas über diesen Mann gehört, wie viele schlimme Dinge er in Jerusalem den Menschen angetan hat, die zu dir gehören. Und auch hier bei uns hat er ein Ermächtigungsschreiben von den obersten Priestern bekommen, alle zu verhaften, die im Gebet deinen Namen anrufen. Da sagte Jesus, der Herr, zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist für mich ein ausgewähltes Werkzeug, der meinen Namen vor die nichtjüdischen Nationen und auch für Könige tragen soll und ebenso vor die Angehörigen des Volkes Israel. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er wird leiden müssen, weil mein Name über ihm genannt ist. Eine Prophetie für den Saulus, eine klare Anweisung. Wenn der Feind zum Bruder wird, dann akzeptiere ich auch Gottes Pläne mit seinem Leben. Hananias akzeptiert Gottes Weg mit Saulus und macht das, was er tun soll, nämlich hingehen. So ging Hananias los und kam in das Haus hinein. Er legte seine Hände auf ihn und sagte, Saul, Bruder. Saul, Bruder. Er hat erkannt, dass Saul es ernst meint, dass Jesus ihm wirklich begegnet ist und dass er wirklich eine Umkehr vollzogen hat, dass er wirklich jetzt zu der Familie von Jesus, von Gott dazugehört. Der Herr Jesus, der sich dir auf deinem Weg gezeigt hat, hat mich hier zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und erfüllt wirst mit dem heiligen Gottesgeist. Sofort fiel es wie Schuppen von den Augen und Saulus konnte wieder sehen. Er stand auf und wurde sofort getauft. Von Hananias, nehme ich jetzt mal an. Weil ich glaube nicht, dass da noch viele andere dabei waren, denn die hatten ja alle Angst vor Saulus. Was für eine Wendung im Leben des Saulus. Unvorstellbar. Der zur damaligen Zeit wütende Christengegner begegnet Jesus. Und das können wir auch heute erwarten. Dass Jesus selber Menschen erscheint, Menschen in seine Nachfolge ruft, die gar nichts von ihm wissen wollen, die sogar gegen ihn sind. Dafür dürfen wir beten. Dafür sollen wir beten. Das ist auch unsere Berufung, dafür zu beten. Und es ist unsere Berufung, so wie Hananias hinzugehen, wenn Gott es uns zeigt. Er ist nicht aus eigenem Antrieb dahin gegangen, sondern durch das Reden Gottes, berufen. Er lebt seine Berufung. Er geht hin und redet über Jesus. Und dann lebt Paulus seine Berufung, indem er den Juden das Evangelium bringt und den Heiden das Evangelium bringt. Eine Kette von Segen, eine Kette von Berufungen. Wozu sind wir berufen? Wozu bist du berufen? Was treibt dich an? Was treibt uns als Gemeinde an? Gemeinden sind immer in der Gefahr, und je größer sie werden, desto mehr, zu implodieren, weil sie ihr Augenmerk nach innen legen. Das ist die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu, dass wir nicht mehr nach außen blicken, nicht mehr unterwegs sind zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen und wie gut es uns geht und wie schön die Predigt war und wie toll der Lobpreis war. Alles wunderbar. Aber das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist wie die von Saulus, wie die von Hananias, hinzugehen und Menschen das Evangelium zu bringen. Ihnen von Jesus zu erzählen. Denn er ist das Licht dieser Welt. Amen.